Wer die Bibeln dabei hat und Lust am Wort Gottes hat, zu lesen, kann gerne öffnen. Prediger, Kapitel 2. Und wir lesen einmal das Kapitel durch. Es geht recht schnell und dann kommt Georgi nach vorne. Ich sprach in meinem Herzen, wohl an denen, ich will dich prüfen mit Freude und lass es dir gut gehen. Und siehe, auch dies ist Nichtigkeit. Zum Lachen sagte ich, Unruhe, und zur Freude, warum tust du dies? Ich erforschte in meinem Herzen, mein Fleisch zum Wein hinzuziehen, und mein Herz führte mich mit Weisheit und festzuhalten an der Torheit, bis ich sehen würde, dass das Gute für die Menschenkinder ist, dass sie tun werden unter der Sonne die Zahl ihrer Lebenstage. Ich machte mein Werk groß, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge an, ich machte mir Gärten und Parkanlagen und ich pflanzte in ihnen jede Art von Fruchtbaum. Ich machte mir Wasserbecken, um aus ihnen einen Bäume hervorbringenden Wald zu tränken. Ich erwarb Sklaven und Sklavinnen und Hausgeborene hatte ich. Sogar einen größeren Besitz an Rindern und Schafherden hatte ich als alle diejenigen, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold an und Reichtümer von Königen und ihrer Länder. Ich erwarb mir Sänger und Sängerinnen und Lustbarkeiten der Menschenkinder, einen Weinausschenker und Weinausschenkerinnen. Und ich wurde groß und ich fügte mehr hinzu als alle diejenigen, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch meine Weisheit blieb bei mir. Und alles, was meine Augen erbaten, habe ich ihnen nicht vorenthalten. Ich habe mein Herz nicht abgehalten von irgendeiner Freude, denn mein Herz erfreute sich an all meiner Mühe und dies war mein Anteil von all meiner Mühe. Und ich schaute auf all meine Werke, die meine Hände gemacht hatten und auf das Ermüte, für das ich mich abgemüht hatte, indem ich es tat und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Streben nach Wind und es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Und ich schaute mich um, Weisheit zu sehen und Unruhe und Torheit, denn wer ist der Mensch, der dem Ratschlag folgen wird, insofern er ihn ausgeführt hat? Und ich sah ein, dass es einen Vorteil der Weisheit vor der Torheit gibt, wie einen Vorteil des Lichtes vor der Finsternis. Des Weisen seine Augen sind in seinem Kopf, aber der Tor geht in der Finsternis. Doch erkannte ich auch, dass ein Geschick ihnen allen widerfahren wird. Und ich sagte in meinem Herzen, wie das Geschick des Toren, auch mir wird es widerfahren. Fürwahr, warum bin ich dann weise geworden? Daraufhin sprach ich weiter in meinem Herzen, denn ein Tor spricht aus Überschwang, was besagt, dass auch dies Nichtigkeit ist. Denn es gibt keine Erinnerung an den Weisen mit dem Toren zusammen für immer. Denn schon in den kommenden Tagen ist das alles vergessen. Aber wie kann der Weise mit dem Toren sterben? Und ich hasste das Leben, denn übel lag auf mir das Werk, das getan wurde unter der Sonne. Denn das alles ist Nichtigkeit und ein Streben nach Wind. Und ich hasste all meine Ermüdes, für das ich mich abmühte unter der Sonne, denn ich muss es dem Menschen überlassen, der nach mir ist. Fürwahr, wer weiß, ob er ein Weiser sein wird oder ein Tor? Und er verfügte über all mein Ermüdes, für das ich mich abgemüht habe und mit dem ich weise umgegangen bin unter der Sonne. Auch dies ist Nichtigkeit. Und ich wandte mich um, meinem Herzen zu entsagen, wegen all dem Ermüden, für das ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn es gibt einen Menschen, der sein Ermüdes mit Weisheit und mit Erkenntnis und mit Tapferkeit sich ermüht hat. Und einen Menschen, der sich nicht dafür abgemüht hat. Er wird ihm seinen Anteil geben. Auch dies ist Nichtigkeit und ein großes Übel. Was bleibt denn dem Menschen in all seiner Mühe und im Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn all seine Tage gehören den Schmerzen und dem Grimm gehört seine Beschäftigung. Sogar in der Nacht schläft sein Herz nicht. Auch dies ist Nichtigkeit. Es gibt nichts Gutes im Menschen. Was er essen, was er trinken und was er seiner Seele zeigen wird, das ist etwas Gutes in seiner Mühe. Auch dies habe ich gesehen, dass es auch der Hand Gottes ist. Denn wer wird essen und wer wird sich enthalten ohnehin? Denn dem Menschen, der gut ist, Vor seinem Angesicht hat er Weisheit gegeben und Erkenntnis und Freude. Aber dem, der sündigt, hat er die Beschäftigungen gegeben, hinzuzufügen und zu sammeln, um es demjenigen zu geben, der gut ist vor dem Angesicht Gottes. Denn auch dies ist Nichtigkeit und ein Streben nach Wind. Soweit. Ja. Aber die Gebetsanliegen können wir dann genau, das werden wir noch machen. Alles gut.
Wo ist denn die?
Ich weiß nicht, wo die hin.
Ach, ich glaube, André hat sie.
Okay. Ja, genau. So, dann. Jetzt mal gucken, ob wir das alles zustande kriegen. Das ist eh, ne? Aber schon. Okay. Oh, läuft doch schon. Ich will schon nicht verdunkeln, dass du das machst, aber das ist ja später gleich, ne?
Ja, moin. André hat, ich weiß nicht, durchgeschossen bei Prediger 2. André kann sehr schnell lesen. Ich denke aber, die meisten oder eigentlich alle, die die Bibel kennen, wissen, um was es hier geht. Es geht ja darum, dass der Prediger hier gesagt hat, was er sich alles angeschaufelt hat, ne, an Reichtum und Palästen. Und er hat sich kein Glück versagt. Ich fasse es nur kurz zusammen. Ne, und darum geht es so in diesem Kapitel. Genau, bevor wir aber mit der Botschaft grundsätzlich anfangen, einfach eine Frage an dich persönlich. Was ist so dein Lieblingsbuch in der Bibel? Was würde dieser sagen? Oder Lieblingsbücher? Es ist schwierig, ne? Bibel hat so viele schöne Bücher. Ne? Was könnte man sich jetzt entscheiden vom Alten und vom Neuen Testament? Ich hätte so einige, ne, die ich aufzählen könnte. Und ich will heute über ein Buch predigen, das ich am meisten, ich sage jetzt mal, verneint habe. Als ich mich bekehrt habe, konnte ich das Buch Prediger nicht schnell genug wegtun und war froh und dankbar, wenn ich diese 12 Kapitel durch habe. Warum? Was für ein Sünder, ne? Nee, ich habe es einfach nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Und heute kann ich hier stehen und sagen, Prediger gehört zu den Lieblingsbüchern für mich. Also zu den Büchern, die ich am liebsten lese, ist das Buch Prediger das. Aus zwei Gründen. Einmal, nicht nur, weil es viel von Theologie und Glauben erklärt, sogar viel mehr wie allen anderen Büchern, sondern weil es vor allem mein persönliches Glaubensleben am meisten verändert hat. Und das im Positiven. Darum gehört es auf jeden Fall zu eins meiner Lieblingsbücher und ich dachte, ich will euch auch heute, vor allem in Kapitel 2, auch mitteilen, warum es so wichtig ist für mein Leben und ich denke auch für das Leben für uns allen. Ja, es ist natürlich etwas suspekt und fragwürdig, was der Mann hier macht. Wir lesen hier von einem, der sich nur an die Welt richtet, Paläste baut, Reichtum sammelt und. Und am Schluss ist er depressiv. Hä? Du hast doch das alles erreicht. Man könnte doch sagen, wenn du das nicht erreicht hättest, dann könntest du doch depressiv sein. Es ist wirklich sehr fragwürdig und ich muss euch auch ehrlich sagen, es gibt Christen, ich habe das selber mal gehört, die sogar das Buch Prediger nicht als kanonisch, also als Bibel betrachten sehen. Oder wenigstens einige Aussagen im Buch Prediger. Fand ich interessant. Ja, da gibt es so manche Aussagen im Buch Prediger, jetzt nicht unbedingt Kapitel 2, aber wo man auch gesagt hat, das kann ja nicht vom Geist Gottes sein. Es gibt sogar, und das ist das Interessante, das wissen die meisten nicht, es gab ein Konzil im jüdischen Volk 100 nach Christus. Die hatten über verschiedene Bücher noch diskutiert, ob sie zum Alten Testament gehören oder nicht. Ja, wir denken ja zur Zeit Jesu, das Alte Testament war schon in Stein gemeißelt. Nicht wirklich. 100 nach Christus, also das Neue Testament, war schon fertig. Und dann haben sie über Bücher diskutiert und eins davon war das Buch Prediger. Auch die Juden haben damals gesagt, hey, was ist denn das? Ja, was machen wir damit? Okay, also ich sag's mal so, Zweifel oder Fragwürdiges ist da drin und es ist verständlich, warum man das vielleicht nicht auf Anhieb versteht. Gar keine Frage. Vor allem jetzt hier in Kapitel 2, wo wir gerade gelesen haben, ich würde mal so denken, vom rein menschlichen Verstand scheint es doch komplett dem ganzen Leben und unserem Empfinden zu widersprechen. Es scheint, als hätte ein zu Tod depressiver Mann diesen Text verfasst. Einer, der kurz vorm Sterben ist oder ein Obdachloser. An nichts hat er Freude. Alles ist zum Scheitern verurteilt. Kurz gesagt, das Leben macht keinen Sinn. Ein Obdachloser, dein Todkranker, war das leider nicht. Nein, ganz im Gegenteil, wir lesen ja sogar im Text selber, er war König. Er war König und er hatte so viel an Reichtum, so viel an Ruhm, so viel an Ehre und Macht, ja, wie kein anderer vor ihm. Und doch sagt er, ich will es nicht haben. Er sagt sogar trotz seinem Luxus, das haben wir in Vers 17 gelesen, ich hatte all das bekommen und ich tat mein Herz, kein Wunsch habe ich dem vorgelassen. Und ganz am Ende sagt er, da hasste ich das Leben. Also da ist jemand, der ist an die Spitze gekommen und schaut zurück und sagt, ich hasse das Leben. Man muss sich das mal, also was ich so dachte, ich dachte damals, was ist das für ein undankbarer Schnösel? Bekommt alles, was er will und das im Überfluss und zwar so wie kaum ein anderer und er hasst das Leben. Für mich war einfach, hä? Wie viele Leute würden diesen Prediger hier einige um die Ohren hauen und sagen, hallo, kannst du dein eigenes Glück nicht fassen? Wenn selbst nur ein Punkt hier wäre, sag mal Reichtum, allein dafür würden doch die Masse sterben. Nicht nur, dass du reich warst, du hattest es im Übermaß. Du hattest Silber und Gold angehäuft bis zum geht nicht mehr. Und du hast vielerlei Dinge, wo man sagen müsste, dafür würden Leute sterben, damit sie nur ein Zehntel davon in Besitz nehmen könnten. Und du bist so blind und kannst dein eigenes Glück nicht fassen. Wer war denn dieser Undankbare? Wer war das? Naja, so gesehen, von der Bibel gesehen und das, was uns auch die Geschichte liefert, ist, es war eigentlich der König Salomo. Dieser undankbare, ich sage es mal, Rabauke war der König Salomo, der Sohn Davids. Salomo hatte, ich will es mal so sagen, alles, was man sich wünschen kann. Es werden in diesem Kapitel, vor allem in Kapitel 6, grob 6 Dinge aufgezählt. Im ganzen Predigerbuch werden noch ein bisschen mehr aufgezählt. Aber 6 Dinge, wo man sagen könnte, wenn man das erreicht hat, diese Dinge in seinem Leben bewerkstelligen kann, dann könnte man eigentlich sagen, nicht nur, dass man ein zufriedenes Leben hat, nein, man führt ein Leben von einem Superstar. Ja, ich möchte mich auf 3 dieser Punkte ein bisschen beschränken, also ein bisschen vertiefter reingehen, um zu sehen, hatte Salomo ein Superstar-Leben? Also wirklich glamourös ohne Ende. Man müsste sagen, ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt unsere Kinder fragen würden, oder vielleicht auch ein paar Jugendlichen, was macht ein Superstar, einen Reichen, einen, ich sage es mal, einen, auf den die ganze Welt schaut, was macht ihn aus? Und 3 Punkte sind es eigentlich, wo die Welt sagen würde, wer diese 3 Dinge in seinem Leben besitzt und das im Übermaß, der kann sich echt ein Superstar nennen. Reichtum, Ruhm und Sex. Diese 3 Dinge. Die Frage ist, ja, war Salomo reich? Auf jeden Fall. Er sagt ja selber in Prediger 2, Vers 9, dass er der reichste König in ganz Israel war. Also keiner vor ihm war reicher wie er. Das ist noch sehr bescheiden ausgedrückt, denn Salomo, also es heißt in 1. Könige 10, Vers 23, so war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Also nicht nur, dass er der Reichste in Jerusalem war, er war der Reichste von allen Königen auf Erden. Wir kennen ja den Spruch, ne? Geld regiert die Welt. Und wer Geld hat, hat eigentlich darauf folgend Ruhm, Ehre, Macht und so weiter und so fort. Das kennen wir alle. Wir sagen ja sehr oft auch, nur Geld macht wirklich glücklich. Okay? Mit Geld kannst du dir halt alles holen. Wir sehen oft die Schönen und Reichen im Fernsehen und sagen, wir wollen genauso sein wie ihr. Denn ihr habt es geschafft. Ihr habt keine Sorgen mehr. Ist das so? Ich habe hier mal jemand mitgebracht, einen älteren Mann, der ist jetzt vor ungefähr 14, 15 Jahren verstorben. Das ist der Milliardär Markel. Und da war ich noch etwas, ich weiß nicht, gerade mal 20 oder so. Und dann kamen so die Nachrichten, ich habe da ein bisschen was im Internet gelesen. Er ist von Zug gesprungen. Milliardär. Und das war ein Schock. Ne? So, Milliardär springt vom Zug und ich was? Gleich rein und Artikel und wieso macht er das? Ich war damals noch nicht bekehrt. Ich war einfach nur total schockiert, wo ich dachte, wenn ein Obdachloser von Zug springt, das kann man ja nachvollziehen. Ein Todkranker, das kann man nachvollziehen. Ein Milliardär? Was war bei dem nicht normal? Also, wir meinen, man hat Materielles, man hat Geld und somit kann man sich alles holen. Und dann sehen wir die Schönen und Reichen im Fernsehen und denken, genau das ist es, die leben gerade das Paradies auf Erden. Und dann gibt es Leute, Milliardäre, die begehen Selbstmord. Was sagt Jesus eigentlich dazu? Jesus sagt in Matthäus 13, da ist nämlich das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, da sagt er, unter die Dornen gesät aber ist bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Interessant, dass Jesus sagt, der Betrug des Reichtums. Liebe Freunde, es ist ein Betrug. Du denkst, wenn ich das alles habe, so wie die, und dann kommst du zu diesem Punkt und du wurdest betrogen. Das ist gar nicht so. Und wir haben nicht nur Salomo, wir haben nicht nur diesen Mann, wir haben auch viele andere Beispiele, wo reiche Menschen ein toddepressives Leben geführt haben und sich sogar das Leben genommen haben. Ich weiß noch, als ich war damals 12 oder 13, damals gab es ja noch Viva und MTV. Ne? Und ich kam von der Schule, ich habe mir meinen Essensteller geholt, ne, und habe mich vor die Glotze gesetzt und Viva. Ich weiß nicht, die Älteren wahrscheinlich gar nicht mehr, aber das war so jugendliche Musik. Ne? Da hast du gehört und Werbung, und da wurden solche Rapper und ich weiß nicht was, wurden halt mit denen ein Interview gehalten. Und ich saß davor und ich habe gar nicht die Augen geschlossen, weil ich dachte, Junge, Junge, wie die leben. Mein Zimmer ist nicht mal deren Keller. Okay? Und dann wurden die Leute interviewt und einer nach dem anderen, ich nehme Tabletten, reiche Leute. Der andere Rapper, ja, ich war jetzt beim Psychologen, der schickt mich zur Psychiatrie. Einer nach dem anderen, ein Leidensweg nach dem anderen. Und du sitzt davor und der Reporter sagt, ja, aber fühlst du denn nicht deine Freiheit? Du kannst jetzt Musik machen und du hast Geld, du kannst dir alles leisten, was du willst. Und dann kommen Leute und sagen, ja, ja, es ist echt schön, aber irgendwie, ich muss trotzdem Tabletten nehmen, Antidepressiva und so. Ich saß da vorne, ihr müsst mal vorstellen, so ein 13-Jähriger, ja. Ich habe damals gedacht, hey, du armer Kerl, ist dir deine Goldkette zu schwer um den Hals? Leg sie doch ab, vielleicht geht's dir besser. Ist dein Auto zu schnell, dass du die ganze Zeit durch die Gegend fährst? Was ist denn da los? Ich habe einfach nicht verstanden, was ist deren Problem? Kennt ihr den Ausdruck Prinzessin auf der Erbse? Es war einfach, ich konnte es einfach nicht nachvollziehen. Okay? Und du denkst, was ist verkehrt mit den Leuten? Und Jesus sagt, Betrug des Reichtums. Die Bibel sagt, das ist ein Betrug. Du denkst, wenn du dein ganzes Leben, deine ganze Kapazität, deine Kraft dafür opferst, dass du es endlich erreicht hast, dann hast du es. Das sagte auch Salomo. Und er schaufelte und schaufelte und schaufelte, dass er am Ende sagt, und ich hasste das Leben. Also nicht nur, dass da ein Reicher war, sondern er war der Reichste überhaupt. Er hatte das ja im Übermaß. Und am Schluss sagt er, ich hasse das Leben. Ich will es nicht mehr. Das nächste, was natürlich Salomo auch hatte und was einen Superstar ausmacht, ist ja Ruhm. Also Ruhm ist etwas, wo man sagen könnte, boah, wenn alle Welt auf einen schaut und alle wollen so sein wie du und alle, ich sage jetzt mal, huldigen dir schon, wenn du allein schon das Auto, wenn vom Auto aussteigst, das ist doch etwas, wo die Leute sagen würden, boah, das ist nur ein Leben, oder? Natürlich können wir allein schon zu Salomo sagen, naja, du bist König. Also allein als König, du bist schon berühmt und hast so oder so Verehrung und Ehre, okay? Wenn wir nach England gehen, da sind ja, oder Spanien, wir haben da so Königsmonarchien und tagtäglich wird über die was gesagt. Die haben Ruhm. Bei Salomo ist es nochmal ein bisschen mehr. In 2. Chroniker 9 wird uns gesagt, und alle Könige auf Erden suchten das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die ihm Gott ins Herz gegeben hatte. Also nicht nur, dass Salomo an sich schon Ruhm und Ehre hatte, weil er König war. Die Bibel sagt, alle Könige auf Erden gingen nach Jerusalem, um seine Weisheit zu hören. Wir lesen das einfach. Ich habe mir das mal bildlich mal vorgestellt. Was heißt denn das? Ihr müsst euch mal vorstellen, nicht nur, dass der Mann König war, nicht nur, dass er der Reichste überhaupt war, alle kamen zu ihm, um seine Weisheit zu hören. Stellt euch mal folgendes Szenario vor. Vor 2 Jahren, alle großen Politiker, Außenminister, Ministerpräsidenten, Kanzler, egal wer, auch Könige, ist völlig egal, sie alle gingen in ihr Flugzeug, flogen nach Amerika, kamen ins Weiße Haus, nur um die Weisheit von Donald Trump zu hören. Auf jeden Fall, oder? Das geht nicht. Nimm egal irgendein Politiker, das geht einfach nicht. Niemand würde doch ins Flugzeug steigen, jetzt nach Russland fliegen und sagen, so Putin, erklär mir das Leben. Kein Politiker würde das machen. Und Leute, zu Salomos Zeiten, das taten sie. Die ganz Großen gingen zu ihm hin und haben ihm Ehre gegeben. Ihr müsst mal vorstellen, der Mann war der König der Könige hier auf dieser Erde. Und auch da sagt er, naja, ich hasse mein Leben. Was geht denn da ab? Salomo, hat dich das denn nicht glücklich gemacht? Hat dich das denn nicht erfüllt? Dass selbst Könige wollen so sein wie du? Nein, sagt er. Ist alles Haschen nach Wind. Ist einfach nicht dich. Alles ohne Erfüllung, ohne wahres Glück. Nein, sagt Salomo, wenn Reichtum und Ruhm, also auch Ehre, mir nichts bringt, dann doch das eine, wo sich auch die Masse danach sich sehnt, vor allem die Männer. Frauen über Frauen. Ne? Salomo, wie viele Frauen hatte er? 1. Könige 11, Vers 3, 1000. 1000 Frauen. Und ich will es mal so ausdrücken, du holst ja nicht irgendwer, nicht irgendeine Frau. Wenn du in so einer Position bist, du holst ja die, die besonders dir gefallen. Ich sage es mal, in meinem Fall wären es 1000 Sarahs. Okay? Man muss ja aufpassen, was man hier sagt. Ja? 1000 Sarahs. Okay? Und da ist der Punkt, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, das Jahr hat 365 Tage. Jetzt hat er aber 1000 Frauen. Verbring mal ein bisschen Zeit am Tag mit jeweils einer. Kommst du da an alle? Nein. Durchschnitt ungefähr 3 bis 4. Und wie gesagt, was sind das für Traumfrauen, die der sich geholt hat? Okay? Und er sagt ja sogar, dass das Interessante in Vers 8, ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Also er sagt sogar auch andere, die wünschen sich ja sowas. Und ich will mal kurz unterstreichen, jetzt sagen natürlich die Schwestern, ja, die Männer halt, ne? Nein, alle Menschen, okay? So, haben so ihre Fantasien und ich weiß nicht was. Und ja, man könnte sagen, Salomo hat hier ein bisschen überbegriffen, also diesen Wunsch ganz ernst genommen. Aber auf jeden Fall, er hat sich keinem Wunsch entsagt. Auf jeden Fall. Und man könnte doch auch jetzt sagen, Salomo, naja, wenn dich eine Frau stört, geh zu der anderen. Das ist auch eine Traumfrau. Und auch da sagt Salomo, ich bin depressiv. Es hilft nichts. Ich hasse mein Leben. Wisst ihr, ich hatte mal einen Freund, der war begeistert von Jesus. Der hat das Neue Testament gelesen und hat gesagt, ey, was ich da gelesen habe, Georgi, du hast wirklich recht. Ich habe es wirklich mal nachgeprüft. Wenn jemand Gottes Sohn gewesen ist auf dieser Erde, hat er gesagt, dann war es Jesus Christus. Und ich, alles klar, bekehrst du dich? Ja, sagt er, alles klar, dann sag mal an, was muss man tun, um sich zu bekehren? Habe ich ihm so aufgezählt und wie man als Christ lebt und auf einmal hieß es, oh, oh. Was? Ich so, ja, also kein Sex vor der Ehe. Du sparst dich auf für deine Frau und dann nur deine Frau. Ja, das ist heftig. Was ist denn da heftig? Ja, aber das ist schon etwas, das kann ja nicht sein. Ich so, hey, du hast gesagt, Jesus, super. Jesus sagt das. Das war für ihn zu viel. Ich habe ihn auch versucht zu erklären. Ich habe gesagt, der Pfad, der enge, schmale Weg, der ist schmal. Du kannst da nichts mitnehmen, wo du nicht durchkommst. Alles, was dich abfällt, in den schmalen Weg zu gehen, das muss weg. Sonst kommst du da nicht durch. Und er, ich will aber nicht. Das will ich einfach nicht aufgeben. Okay, du weißt Bescheid. Man hat dir das gesagt. So sieht es aus, das christliche Leben. Entweder wir halten uns dran oder nicht. Jesus sagt in Markus 4, Vers 19, und die Begierden nach anderen Dingen ersticken das Wort. Die Begierden nach anderen Dingen. Alles, was dich auf dieser Welt festhält, was keine Frucht bringt, das muss weg. Wir müssen dem entsagen und voll und ganz wie die Kinder uns zu Gottes Wort bekehren. Ich habe ihm auch gesagt, du, ich kann dir jetzt Studien aufzählen, was es bedeutet, was es nicht bedeutet, mehrere Partner zu haben oder einen Partner. Das will ich gar nicht. Ich will nicht mit der Wissenschaft kommen. Ich will nur mit der Bibel kommen und sagen, entweder wir glauben an das, was Jesus gesagt hat, wie die Kinder, oder wir werden nicht in das Reich Gottes eingehen. Wahres Christsein bedeutet, ein Kind zu sein. Ein Kind, das dem Vater vertraut. Mein Vater weiß, was richtig ist und ich werde mich daran halten. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 4 über diejenigen, die einen Schein der Gottesfurcht haben, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das ist genau das. Jesus, super, fand ich toll. Danke, Georgi, für das Neue Testament, das du mir geliehen hast. Okay? Ja, und jetzt heißt es, Jesus nachfolgen. Hey, ich habe nichts gegen Jesus, alles cool. Ich mag den auch, aber das ist mir zu krass. Das ist das Vergnügen, mehr lieben als Gott. Und man muss in aller Deutlichkeit sagen, Leute, es kommen keine Fans in das Reich Gottes. Es kommen nur Nachfolger in das Reich Gottes. Und Salomo musste da bitterlich büßen und erfahren, was das bedeutet, trotz Reichtum, trotz Ruhm, trotz seinen vielen Frauen, hat er kein erfülltes Leben gehabt. Ganz im Gegenteil. Er war zu Tode depressiv. Es gibt noch andere Eigenschaften, die man aufzählen kann, gerade in Kapitel 2 oder auch im Buch Prediger allgemein. Er hatte natürlich Macht als König. Viele sagen sogar, das habe ich mal in der Historie gelesen, lieber Macht als Reichtum. Ja, also fand ich interessant. Viele wollen einfach so sehr Macht, dass sie würden dafür sterben. Er baute sich ja auch Paläste. Ich will es mal so ausdrücken, der baute sich ja nicht eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder sowas. Wenn er als König der reichste von allen war, dann hat er sich doch was gegönnt, oder? Ich will gar nicht wissen, wie das aussah. Leute, wir haben diese Bäder renoviert. Bei uns in den Bädern, ja? Toiletten. Ich schäme mich, da reinzugehen. Weil ich denke, wow, guck dir das an. Wo hat der gelebt? Ich hätte da nicht mal hingeguckt wahrscheinlich. Wo hat dieser Mann gelebt? Und er wagt es zu sagen, ich hasse das hier alles, es ist alles nicht, ich hasche nach Wind. Er sagte ja auch, dann dachte ich, komm, ich genieße mein Leben durch gutes Essen und Wein und werde dadurch vielleicht irgendwas erreichen. Und auch da zählt er alles auf, er wollte weiser sein wie alle Menschen. Und am Schluss sagt er trotzdem, all das ist nicht ich. Es ist Haschen nach Wind. Und ich hasse mein Leben. Tja, was machen wir jetzt? Wie verstehen wir dieses Buch? Wie verstehen wir diesen Text? Gott will dir und mir eine Sache sagen. Menschenkind. Du möchtest unbedingt diese Dinge erreichen. Du siehst um dich herum, wie andere reicher sind, wie andere mehr Macht haben, wie andere ihr Vergnügen genießen. Und du willst so sein wie die? Einverstanden. Tu das und am Ende wirst du tief betrübt und traurig sein und merken, das bringt alles nichts. Denn da gab es einen Mann, der hatte all diese Dinge und das im Übermaß. In so einem Übermaß, das kann sich keiner von uns vorstellen, was das bedeutet, König Salomo zu sein. Und schaut ihn euch an. Er ist zu Tode deprimiert. Ja, was macht das mit uns? Was macht das mit einem Menschen, der diese Botschaft hört, der sagt, wo gesagt wird, du kannst das und das und das alles auf dieser Erde tun, wo ihr meint, dann haben wir ein glückliches und erfülltes Leben. Falsch gedacht. Was macht das mit einem Menschen? Auch wir werden zu Tode depressiv. Auch wir denken, ja, wenn alles Haschen nach Wind ist, so wie der Prediger es sagt, wozu leben wir überhaupt noch? Was machen wir hier? Wenn mich doch nicht wirklich etwas erfüllt, meinen Geist in so eine Ruhe bringt, dass ich sagen kann, ich kann in Ruhe einschlafen und in Ruhe aufwachen und ich freue mich meines Lebens. Naja, es gibt eine Sache. Salomo zählt sie selber auf. Ganz am Ende, was andere noch gelesen hat, ganz am Ende von Kapitel 2, nennt er eine Sache, auf die es wahrlich ankommt, und zwar für uns alle, die gilt für alle Menschen. Da heißt es in Vers 26, denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, dem gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Dem Menschen, der vor Gott wohlgefällig ist, dem gibt er wahre Weisheit, wahre Erkenntnis und eine erfüllte Freude, die bis in die Ewigkeit reicht. Leute, schaut euch mal um, schaut mal in unsere Geschichte. So viele Christen, die ein opferbereites Leben geführt haben. Ich habe eine Frau kennengelernt, die war am Ende, sie hat mal ein Zeugnis gegeben, wer von ihr alles verstorben ist und wo sie gerade lebt. Und sie steht vorne und sagt, und ich danke Gott jeden Tag dafür, dass Jesus bei mir ist. Ich habe ein Leben, das ich kann einfach nicht abwarten, bis ich im Paradies bin. Und schon jetzt weiß ich, Gott ist bei mir. Egal, welche schlimmen Dinge ich erlebe in meinem Leben, er ist da. Und jetzt geht mal zu Reichen hin, die Antidepressiva nehmen. Wo du dich fragst, was geht denn da ab? Du musst doch glücklich sein. Du musst eine Erfüllung haben. Nein. Das macht ja auch am meisten Sinn, wenn man sagt, wenn Gott das Herz des Menschen geschaffen hat, dann kann auch nur Gott dieses Herz erfüllen. Augustinus, ein Bibellehrer im 4. Jahrhundert, hat geschrieben, unruhig und unstetig ist unser Herz vor Gott, vor dir Gott, und es findet endlich Ruhe bei dir. Unstetig und unruhig ist unser Herz, doch in dir findet es endlich Ruhe. Hat Augustinus recht gehabt? Auf jeden Fall. Gott hat das Herz erschaffen und nur er kann es wahrhaft erfüllen. Die Dinge, die aufgezählt werden, dem, der vor Gott wohlgefällig ist, dem gibt er all diese Sachen. Wie werden wir wohlgefällig vor Gott? Es gibt auch so viele Christen, die ein nicht so schönes Leben führen, denen es nicht so gut geht und die erzählen, wie toll Gott in ihrem Leben wirkt, wie sie sich freuen, tagtäglich für Jesus ihr Kreuz zu tragen. Und auf der anderen Seite hast du Christen, man nennt ja sowas Karteileichen, die in die Gemeinde kommen und das war's. Da ist nicht wirklich was vom christlichen Leben da. Und die sind deprimiert. Und da muss man sich fragen, ist das denn wohlgefällig vor Gott? Da ist es doch kein Wunder, dass da nicht die Freude des Heiligen Geistes ist. Nicht die Erfüllung, an die man sich sehnt. Trotz den Widrigkeiten und Schwierigkeiten auf dieser Welt hat uns doch Jesus seinen Frieden hinterlassen. Man könnte eigentlich sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, tu doch das, was Jesus sagt. Dir zuliebe, tu dir selbst einen Gefallen und halte dich nach seinem Wort. Und es soll dir gut gehen. Wahre Weisheit. Weisheit im Leben, dass wir wissen, wie handle ich richtig in jeglicher Situation und dass Gott wohlgefällig, ohne dass ich Weisheit habe, damit ich anderen rumprahle, sondern dass ich Weisheit für mich habe und weiß, wie gehe ich damit um, wie kann ich den anderen helfen. Erkenntnis von Gott zu bekommen oder auch Wissen, je nachdem, wie man das übersetzen will, ist doch wahres Glück, ist wahre Freude. Denn ich weiß, am nächsten Tag, Jesus ist bei mir. Selbst wenn die Welt zugrunde geht, ich weiß, Jesus ist da. Was ist, wenn ich heute nach Hause komme und ich sollte sterben? Was weiß ich? Wo werde ich mich wiederfinden? Ich bin bei Gott. Leute, diesen Frieden, diese Erfüllung, das soll dir niemand nehmen. Wenn du wohlgefällig vor Gott wandelst und er gibt dir wahre Weisheit, Erkenntnis und Freude, das soll dir niemand nehmen. Wenn wir uns jetzt die ganzen Punkte nochmal so vor Augen halten, ja, wenn wir sagen, Reichtum, das sagt die Welt, da werdet ihr glücklich. Oder Macht, das braucht ihr, um ein erfülltes Leben zu haben. Wie wäre es denn mit Ruhm? Ruhm ist doch auch was Schönes. Wie wäre es mit Sex? Schaut euch Salomo an. Kein Wunsch blieb ihm unerfüllt. Wie wäre es denn mit Besitz? Was er nicht alles hatte, dieser Mann. Was er nicht alles hatte. Und letzten Endes sagt er, das Einzige, das wirklich Einzige, was das Herz erfüllt von Menschen, ist Gott allein. Das ist wahre Freude, wahre Erfüllung in unserem Leben. Und diese Botschaft gilt sowohl für Christen als auch für Nichtchristen. Salomo sagt im Prediger 6, Vers 7, alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund. Die Seele aber wird nicht gesättigt. Das ist was ganz Wichtiges, was er sagt. Alle Arbeit des Menschen, dieses Materielle, ist für seinen Mund, das Zeitliche. Die Seele, die bleibt leer. Wie willst du deine Seele füttern? An was hungert sie? Wie willst du sie ernähren, dass sie sagt, wow, das kannst du nicht mit Materie machen. Das macht Gott. Wie werde ich vor Gott? Wie werde ich wohlgefällig von ihm wandeln, dass er meine Seele erfüllt? Die Bibel zeigt das. Folge ihm nach. Opfere dein Leben für ihn in einer hingebungsvollen Art aus Liebe zu ihm. Und ich kann dir garantieren, schon hier auf Erden ist Jesus bei dir und erfüllt schon hier dein Herz mit voller Freude, voller Zuversicht. Das ist wahre Evangelisation. Wenn wir zu Leuten hingehen, die Jesus nicht kennen, und die sagen, nee, ich will aber noch auf dieser Erde mein Leben genießen. Dann kannst du das Buch Prediger aufschlagen und sagen, hier, da hat einer, so viel es ging, genossen. Und hat er mehr, als du jemals haben wirst. Und der Typ ist zu Tode depressiv. Und er ratet dir, nimm dieses Buch zur Hand und lebe danach. Und du wirst zur Ruhe finden. Dein Herz wird erfüllt werden von Gott. Das ist das Einzige, was beständig und ewig bleibt. Das gilt für uns, Johannes 14, 27. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden, nicht wie die Welt ihn gibt. Meinen Frieden hinterlasse ich euch. Und dieser Friede soll uns niemand nehmen. Als ich mich bekehrt habe vor 12 Jahren, ihr kennt ja meine Geschichte, ich war ja ein Junkie, ich hatte nicht viel Geld, keine Ausbildung, gar nichts. Doch dann habe ich mich bekehrt. Wie sahen meine nächsten Tage aus? Ich war immer noch nicht, also kein Geld, hatte noch ein paar Flecken im Gesicht, also nicht gerade, wow, wir sehen das was völlig anderes, okay? Kein Geld, gar nichts. Leute, ich bin nachts im Bett gelegen, ich habe aus dem Fenster geschaut und habe den Mond und die Sterne gesehen. Und ich konnte vor Freude nicht einschlafen, weil ich wusste, der, der das alles erschaffen hat, der ist bei mir. Von der Welt gesehen, wenn sie mich von außen gesehen haben, denken, du bist immer noch ein Junkie. Also okay, du nimmst jetzt keine Drogen, aber was hat sich hier großartig verändert? Und was hier abging, ist, ich konnte vor Freude nicht einschlafen, weil ich wusste, Jesus ist da. Und jedes Mal, auch in den dunklen Stunden meiner Nachfolge, jedes Mal kam Gott und hat mir geholfen. Weil ich gesagt habe, Herr, egal wie schlimm es ist, durch deine Kraft, du wirst mir beistehen, ich will mein Kreuz tragen, hilf du mir. Es heißt in dem Psalm 73, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wem habe ich im Himmel? Und ich will gar nichts hier auf Erden, ich will nur zu dir. Der Psalmist hat es verstanden. Wahre Erfüllung ist nur bei Gott möglich. Einer meiner besten Freunde, der hat sich zu Jesus bekehrt und nach ungefähr 2 Jahren ist er wieder weg vom Glauben. Er sucht jetzt seine Befriedigung und seine Erfüllung überall anders. Er fliegt nach Brasilien, er hat jetzt einen neuen Job, er hat jetzt eine neue Wohnung, das und das und das. Und du merkst richtig, wie er als Schaf um die Erde herumirrt, um endlich zufrieden zu sein. Und jedes Mal, wenn er von irgendwo kam, von Urlaub, habe ich gesagt, und? Ja, war schön. Ja, und lebensverändert. Ja, nächstes Jahr gehe ich halt dahin. Er ist einfach unstetig, unruhig. Er hat einmal geschmeckt an dieser himmlischen Gabe, ist weg und sucht jetzt Erfüllung und Sinn im Leben. Und man kann ihm sagen, du kannst die ganze Zeit suchen. Selbst wenn du ewig leben würdest, wenn du nicht zu Gott kommst, du wirst deine Ruhe nicht finden. Du wirst die Stillung, die Sehnsucht in deinem Herzen nicht erfüllen können, weil du von dem weg bist, von der Quelle des Lebens. In 2. Mose, als Gott auf dem Berg erschien und das Volk sagt, Mose, geh du reden, geh du mit Gott reden, denn wir fürchten uns, dass wir sterben, wenn wir Gott sehen und seine Stimme. Wie hat Gott darauf reagiert? Gott sagt zu Mose, oh, wenn sie doch immer so ein Herz hätten, dass sie mich fürchten und meine Gebote halten. Warum? Damit es ihnen gut geht. Ihnen und ihren Kindern. Das ist das erste Seufzen Gottes in 2. Mose. Oh, wenn sie doch immer so wären, meine Gebote halten würden, damit es ihnen gut geht. Wie sollen wir den Prediger lesen? Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, erst beim 10. oder 11. Mal, wo ich das Buch gelesen habe, habe ich endlich kapiert, Georgi, es geht nicht darum, dass du jetzt als Christ das Buch liest. Ja, wir sollen ja immer als Christen, sondern es geht darum, du siehst einen Mann, der von seiner Lebensgeschichte erzählt und sagt, ich habe irgendwann nicht mehr Gott als Priorität gehabt. Ich habe irgendwann angefangen, in der Welt mein Glück zu suchen, die Erfüllung meines Lebens. Und ich war im tiefsten Loch. Und dann verstehen wir, was Gott mit diesem Buch vorhat. Wenn wir davon weichen, auf den Wegen Gottes, und wir gehen auf den Wegen dieser Welt, wir werden wie der Prediger am Schluss sagen, ich hasse das Leben. Alles ist Hasch nach Wind, alles ergibt keinen Sinn. Im Prediger 6 wird uns gesagt, wenn ein Mann 100 Kinder zeugte und viele Jahre leben würde, eine große Zahl von Lebenstagen, wenn seine Seele aber nicht gesättigt wird, eine Fehlgeburt ist glücklicher zu preisen als er. Das ist unglaublich, oder? Wenn einer 100 Kinder hätte, so und so viele Jahre zum Leben, seine Seele wird aber nicht gesättigt, eine Fehlgeburt ist glücklicher zu preisen wie er. Das höre ich auch oft. Ja? Das Wichtigste für mich ist Kinder gebären. Wo ich sage, hey, Kinder gebären. Ja, so, ja und das, nein. Wenn deine Seele nicht gesättigt wird, Fehlgeburten sind glücklicher zu preisen. Lieber gar nichts auf dieser Welt haben und Gott haben, als alles auf dieser Welt haben und nicht Gott haben. Für was wurden wir erschaffen? Was ist der Sinn des Lebens? Das ist eine große Frage. Für was sind wir erschaffen? Was sollen wir tun? Ich habe hier was mitgebracht. Das ist ein Handy. Das ist kein iPhone, ja, ich weiß. Aber es ist ein Handy, ja. Für was sind diese Dinge eigentlich geschaffen? Das kann sehr vieles, ja? Sehr viel. Aber grundsätzlich, für was wurden Handys eigentlich geschaffen? Telefonieren, Kommunikation. Was würdet ihr sagen, wenn ich jetzt dieses Handy nehme und es als Türstopper bei uns in der Gemeinde gebrauche? Würdet ihr sagen, hey, dafür sind die da? Auf keinen Fall. Ihr würdet sagen, Georgi, was machst du da? Ich sage, wieso, was habt ihr denn? Dafür wurde dieses Ding nicht geschaffen. Ich sage, ja, ist okay, aber ich kann das doch als Türstopper benutzen. Es geht doch. Ja, natürlich geht alles so, aber dafür ist es nicht da. Umso mehr Tür auf und zu geht, du wirst irgendwann merken, das Ding geht kaputt. Dafür ist es nicht geschaffen. Gebrauche es dafür, für was es geschaffen wurde. So ist es mit unserem Leben. Für was ist der Mensch erschaffen? Wir sind nicht Tiere auf der Weide, die wir einfach nur essen und schlafen und warten, bis wir sterben. Wir sind Menschen, im Ebenbild Gottes geschaffen. Für was bist du geschaffen worden? Für was ist jede Menschenseele erschaffen worden? Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne, Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen worden. Wer ist hier gemeint? Für ihn. Christus. Du und ich, dein Sitznachbar, deine Kinder, deine Nachbarn, alle Menschen in dieser Geschichte wurden erschaffen für Jesus. Wenn wir also ein Leben führen, das nicht diesen Zweck, diesen Sinn erfüllt, so werden wir, wie mein Handy, irgendwann zugrunde gehen. Wir können so leben, wie wir wollen. Ich kann auch mein Handy gebrauchen, zu was ich will. Aber dazu sind wir nicht erschaffen. Wir sind für Jesus erschaffen. Und wir merken jetzt schon in unserem Leben, ich kenne hier viele Geschichten, viele Lebensbilder, die gesagt haben, als ich zu Jesus kam und als ich mein ganzes Leben ihm übergeben habe, es war in meinem Herzen, es hat gebrannt. Und ich hätte die ganze Welt umklammern können vor Liebe und Freude, weil Jesus da war, mir sein Wort gezeigt hat und ich ihm nachfolgen darf. Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, dem gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freunde. Wenn wir das verstanden haben, können wir nur eins sagen. Wenn Gott auch in den schlimmsten Stunden unseres Lebens da ist, auch da sind doch die schlimmen Stunden nicht dunkel. Auch im tiefsten Punkt deines Lebens, du kannst nicht tiefer fallen als in den Händen Jesu Christi. Egal, was morgen passiert, Christus ist da. Das bedeutet für uns, wir gehen auf die Knie und sagen, danke, Herr Jesus. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast, dass du dich nicht verschont hast, den Himmel zu verlassen und ans Kreuz zu gehen, damit ich als verlorenes Schäfchen zu dir zurückkommen kann in deinen Stall. Denn dafür hast du mich erschaffen, dass ich in deine Herde komme, zu diesem einen Hirten, der sich für mich sorgt und kümmert und mich nach Hause holt. Es kommt der Tag, an dem diesseits vorbei ist und wir alle kommen ins Jenseits. Und da ist der Punkt. Wollen wir jetzt schon das Paradies haben mit Jesus Christus, wollen wir ihn schon jetzt als König haben, dann kann ich euch garantieren, leben wir so, wie die Bibel es sagt. Leben wir genau so und der König wohnt in dir. Jesus sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Willst du mit Jesus wohnen, Tag für Tag, bis er dich nach Hause holt, komm zu ihm, tu Buße, halte seine Gebote und du wirst sehen, auch wenn die ganze Welt zugrunde geht, Gott ist bei dir und wird dich nach Hause holen in das ewige Reich. Das ist das erfüllte Leben, das ist die Qualität, die Jesus uns hier schon darbietet. Nicht nur das Himmelreich, sondern schon hier auf Erden ein Leben mit Sinn, mit Zweck und Erfüllung. Amen.